Mir fehlt nicht nur mein Vater, mir fehlt auch dieser ganze indische Teil von mir, meine andere Hälfte. Höher, weiter, schneller, das war früher mal. Aber jetzt ist für mich tiefer, sinnvoller, gehaltvoller, philosophischer, sowas in die Richtung. Ich sehe mich gar nicht in so einem alten Abschnitt, sondern in der Bestzeit meines Lebens.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien, Gespräche über Wandlung in Kooperation mit dem Magazin Donner. Mein heutiger Gast ist die Bestseller-Autorin Anjana Gill, die gestern aus ihrer Heimat in Bonn nach München kam, weil sie in der BR-Radiosendung Die blaue Couch eingeladen war und jetzt bei mir daheim am Starnberger See ist, um dieses Podcast-Gespräch mit mir aufzunehmen. Hallo, liebe Anjana.
Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Du bist 1964 in Bonn geboren, Sternzeichen Steinbock, und dort mit zwei jüngeren Schwestern aufgewachsen. Dein indischer Vater, Jahrgang 29, stammt aus einer gut situierten Familie eines Dorfes in der Nähe des Himalaya-Gebirges. Er studierte in Indien Physik und Chemie und ging 1961 mit 32 nach England, um in Birmingham zu arbeiten. Wenige Monate später lernte er deine deutsche Mutter kennen, die dort Au-pair-Mädchen war. Nur ein Jahr später haben die beiden dann geheiratet und deine Mutter, die 1941 bei einem schlimmen Bombenangriff in Berlin geboren wurde, wollte unbedingt gleich mit deinem Vater nach Indien ziehen. Denn schon seit ihrer Kindheit war sie davon überzeugt, dass sie einmal einen Inder heiraten wird und natürlich auch in Indien leben würde. Und dazu kommt noch, dass sie mit 12 ein Buch las mit dem Titel Anjana. Und dann wusste sie auch, dass sie ihre Tochter, wenn sie denn mal eine bekommen sollte, so nennen würde. Aber zuerst zogen deine Eltern dann in die Heimat deiner Mutter nach Bonn, wo dein Vater für den Chemiekonzern Bayer arbeitete und du 1964 geboren wurdest. Schließlich setzte sich deine Mutter dann doch noch durch und zogen mit dir 1965 nach Neu-Delhi. Da war es dann allerdings nicht ganz so toll, wie sie sich das so vorgestellt hatte. Also ohne die heutigen Klimaanlagen war es richtig brüllend heiß und alles war ganz beschwerlich, besonders mit so einem kleinen Baby. Bereits nach 6 Monaten sind sie mit dir wieder nach Bonn zurückgekehrt. Leider kannst du dich ja an diese Zeit in Indien nicht mehr erinnern, weil du warst ja erst ein Jahr alt. Aber kannst du sagen, wie sehr dich im Laufe deines Lebens die Wurzeln und die Kultur deines Vaters geprägt haben?
Ja, also mehr als ich gedacht habe, kann man eigentlich sagen. Und diese indische Kultur, die war durch meinen Vater immer präsent, weil der hat uns immer ganz viele Geschichten erzählt und Gleichnisse über den Sinn des Lebens und was einen glücklich macht und sowas. Weil in Indien, da machen die Eltern und die Großeltern das, die erzählen den Kindern diese Weisheiten in Form von Geschichten. Und das hat er mit uns auch immer gemacht. Aber mir war das gar nicht bewusst, dass das, ich sag mal, was Besonderes ist oder was Indisches ist. Für mich war das einfach so, mein Vater hat mir Geschichten erzählt und ich habe es geliebt und fand es total schön. Ja, das war also, hat einen großen Einfluss gehabt.
Aber hast du dich dann eigentlich immer auch im Laufe deines Lebens, aber besonders so in deiner Kindheit, als Inderin auch ein bisschen gefühlt? Oder war das dann doch ein bisschen was Fremdes?
Nein, ich habe mich nicht als Inderin gefühlt, sondern also so wie alle anderen auch. Aber ich bin natürlich auch hier inmitten meiner deutschen Familie groß geworden, mit meiner deutschen Omi, meinem deutschen Opi, meinen Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins. Und der indische Teil der Familie, den habe ich ja gar nicht so oft gesehen, nur ab und zu mal. Und ich selber habe mich einfach ganz normal als Bonner Mädchen empfunden, so wie alle anderen auch.
Jetzt wart ihr also zurück in Bonn und da hat dein Papi ein sehr erfolgreiches Modelabel mit dem Namen Gilio gegründet. Er ließ nämlich Madras-Blusen in Indien herstellen, verkaufte diesen neben den Messeterminen auch ohne Vororder. Also das heißt, dass man als Modegeschäft so mit einem Auto, mit einem LKW, je nachdem wie viel man absortieren wollte, gleich dahin fahren konnte und konnte dann also diese Ware gleich kaufen und musste nicht ewig warten. Inzwischen arbeitete deine Mami nicht mehr als Berufsschullehrerin, sondern leitete das gesamte Büro der Firma. Und deine Eltern waren so ein richtig gutes Team. Eure Familie wuchs, deine Schwestern kamen zur Welt und euer Vater hatte dann auch irgendwann genug finanzielles Polster, um ein sehr schönes Haus am Rhein zu kaufen. Und er wusste auch das Leben in Deutschland sehr zu schätzen. Hattest du aber dennoch das Gefühl, dass er seine Familie in Indien sehr vermisst hat, seine Kultur? Hat er auch mal Heimweh gehabt?
Also Heimweh hat er, glaube ich, nicht gehabt, aber der hatte eine ganz enge Beziehung zu seiner Familie. Der hat jeden einzelnen Tag, stundenlang mit den verschiedenen Mitgliedern telefoniert. Ich weiß noch, also das war ja früh, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, aber wir hatten Telefonrechnungen von 2000 D-Mark, 3000 D-Mark damals. Weil der
gab's
immer,
noch keine Flatrate.
Nee, genau, weil der immer mit denen telefoniert hat und dadurch ja auch im ständigen Austausch war. Ne, der hat das sehr genossen und der fand das auch schön, dass wir Mädchen hier aufwachsen. Der hat zum Beispiel immer gesagt, das war lustig, morgens, wenn er uns geweckt hat und es hat geregnet, dann hat er gesagt, Mädchen, aufstehen, heute ist so schönes Wetter. Und dann sind wir aufgestanden, aus dem Bett gehüpft, zum Fenster gerannt und es hat geregnet. Aber das fand er natürlich schön und zwar sein ganzes Leben lang. In Indien ist es halt was Schönes, wenn es regnet.
Du bist also mit einer berufstätigen, emanzipierten Mutter aufgewachsen. Das war ja in den 60er Jahren noch nicht so ganz normal, dass man so als Mutter arbeitete. Wie hast du denn deine Eltern empfunden? Hatten die überhaupt Zeit für dich
ja.
und deine Schwestern? Also war ich meine, gut, du hast erzählt, dass das, glaube ich, bei euch zu Hause war,
am
dieses
Anfang,
Büro.
Ja.
Aber dennoch waren die ja sehr involviert in ihre Arbeit.
Ja,
wie hast du das empfunden?
Wir waren so eine richtige Unternehmerfamilie, wie das so ist. Und dann, meine Eltern haben ganz klein angefangen. Und zwar am Anfang, also meine Mutter war Lehrerin und mein Vater hat in der Garage bei uns die Firma gegründet. Also es war eine richtige Garagenfirma am Anfang. Ganz schnell wurde die Garage aber dann zu klein. Und dann zum Beispiel hat mein Vater als erstes diese Jesus-Latschen, kennst du die noch?
Ja, ja.
Die hat er aus Indien importiert, 1900, was weiß ich, war es ganz früh. Und das war so erfolgreich, da hatte der ein Inserat in der Frauenzeitung Brigitte.
Ja.
Und das war so erfolgreich, dass diese Garage ganz schnell zu klein wurde. Und dann hat er angefangen, halt auch Blusen zu machen, Tücher und so weiter. Und dann entwickelte sich daraus ein Riesenunternehmen. Aber begonnen hat alles in der Garage. Dann haben sie ein Haus gebaut und sind in den Keller gezogen. Da war schon der ganze große Keller Firma. Da kamen auch die ganzen Kunden wie Hertie, Kaufhof, Fettlage. Die kamen alle zu uns in den Keller, die Blusen kaufen und haben dann bei uns im Wohnzimmer Tee getrunken. Und ich weiß immer, wenn die auf den Hof gefahren sind mit ihren Autos, dann rief meine Mutter nur, Kinder, schnell aufräumen. Und dann haben wir in Windeseile alles aufgeräumt. Und ja, das war ganz lustig. Also es war ein typisches Unternehmerkindleben. Ich fand es super, super schön, weil meine Eltern ja immer da waren. Und was gibt es eigentlich Schöneres? Die waren zwar beschäftigt, aber die waren immer ansprechbar. Und dann irgendwann wurde halt der Keller auch zu klein. Und dann haben sie ein richtiges Office gemietet. Das war aber nicht weit weg. Und dann kam mein Vater immer noch jeden Mittag zum Essen. Also der war eigentlich immer da. Nicht eigentlich, der war immer da und immer ansprechbar.
Also du hast sie nicht vermisst?
Nee, gar nicht. Die war noch immer da.
Es ist ja nicht nur ein Vermissen in räumlicher Weise, sondern auch in ein Vermissen der Aufmerksamkeit.
Nee, die hatten, also wir hatten die volle Aufmerksamkeit.
Du selbst warst ein fröhliches, pflichtbewusstes, zuverlässiges, braves, etwas schüchternes Kind mit viel Freunden. Jedoch musstest du auch sehr früh schon so Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel als Dreijährige musstest du schon auf deine einjährige Schwester aufpassen.
Ja.
War das denn rückblickend für dich vielleicht doch etwas zu viel von dir verlangt?
Ja, ja, würde ich jetzt sagen. Habe ich natürlich da nicht empfunden. Aber rückblickend, wenn ich jetzt auch gerade meine Enkelkinder angucke, die dann in dem Alter sind, dann würde ich sagen, war schon ganz schön krass, was sie von mir erwartet haben, meine Eltern. Aber naja, so war es halt. Das war auch, das ist vielleicht eine Schattenseite von der Kindheit. Zu früh, zu viel Verantwortung. Aber so war es eben.
Aber dass man das noch ein bisschen besser verstehen kann, war denn dieses Pass mal auf deine Schwester auf, dem geschuldet, dass deine Eltern jetzt dachten, sie hätten Zeit für deine Schwester und dann doch keine Zeit hatten? Oder ist das auch ein bisschen einfach deren Mentalität gewesen, dass du einfach auch schon diese, also dass du gleich schon so ein bisschen in dieses Erwachsenenleben mit reingezogen worden bist?
Das war früher so. Da war mein Vater häufig auch in Indien, immer so ein paar Tage. Und wenn der nicht da war und meine Mutter alleine war zum Beispiel, nachmittags, dann musste ich halt mal auf meine Schwester draußen aufpassen. Aber das war, ich habe das auch gar nicht als ungewöhnlich empfunden, weil diese Nachbarskinder, mit denen wir gespielt haben, da war das eigentlich ähnlich. Vielleicht war das damals auch so, ich weiß das gar nicht, ob das nur bei uns so war.
Und weil du gerade sagtest, rückblickend glaube ich schon, dann springen wir mal kurz in das Jetzt. Warum glaubst du das? Was empfindest du, dass du sagst, ja, wahrscheinlich war es doch etwas zu sehr überfordernd?
Also eigentlich denke ich das nur durch das Beobachten meiner Enkeltochter. Weil wenn ich sehe, die ist jetzt, also jetzt ist sie sogar schon etwas älter, aber als die drei war, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, pass mal auf jemand anderen auf. Und das hat mich eigentlich erst auf diesen Gedanken gebracht. Was ich da früher machen musste, war ja schon eigentlich ganz schön viel.
Also da wurde es dir erst bewusst.
Ja, genau.
Lustig. Zur 5. Klasse wolltest du dann unbedingt in das Klostergymnasium St. Adelheid für Mädchen, obwohl dies deine Eltern gar nicht so richtig forciert hatten. Dennoch hast du mit deinen Freundinnen, mit den Jungs des naheliegenden Jungengymnasiums Partys gefeiert, hattest auch mit 16 deinen ersten Freund. Also war jetzt nicht ganz so, wie man sich das jetzt so vorstellt, dass ihr so ganz brav wart. Worin siehst du denn die Vorteile, aber auch die Nachteile, wenn man nur mit Mädchen auf eine Schule geht und zum Teil ja auch noch von Klosterschwestern unterrichtet wird?
Ja, also wir hatten, in Latein hatte ich eine Schwester, in Geschichte, also ich hatte einige Schwestern, aber auch weltliche Lehrer, das war so gemixt. Aber das war, ach, das war schon schön, besonders die von der 5. bis zur, sagen wir mal, 9., 10. Klasse war es total schön, nur mit Mädchen zu sein. Also so habe ich das empfunden. Aber in der Oberstufe fand ich es gar nicht mehr so schön. Aber ich glaube, auch das ist normal. Und der Vorteil ist, dass man, so sagt man das, wo wurde mir das gesagt, in den naturwissenschaftlichen Fächern mehr auf die Mädchen Rücksicht nimmt. Oder sagen wir mal, dass die sich dann besser entwickeln können. Wenn Jungs dabei sind, gehen die oft unter. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich hatte Mathe-Leistungskurs. Also bei mir hat das gestimmt. Aber der Nachteil ist, dass man das andere Geschlecht nicht richtig kennenlernt. Also ich war ja zu Hause auch nur mit, also wir waren ja nur Schwestern. Und ich wusste überhaupt nicht, wie Jungs so richtig ticken. Das habe ich dann erst später gelernt.
Ja, und deine Eltern, nehme ich jetzt mal an, waren nicht wie meine Eltern. Die rannten eigentlich immer nackt durchs Haus.
Nein, nein, eher nicht. Also das ist bei der, in der indischen Kultur ganz anders. Also das war schon so, also in eine Sauna gehen, sowas, das gab's überhaupt gar nicht. Ne? Nee, sowas.
Also es war doch ein bisschen ein Geheimnis, das andere Geschlecht.
Ja, ein großes Geheimnis.
Viel Freizeit hattest du ja während deiner Schulzeit auch nicht. Du spieltest so ein bisschen Volleyball, hast aber dann am Nachmittag und an den Wochenenden doch sehr stark auch in der Firma deines Vaters mitgeholfen. Wie sehr konnte dein Vater denn überhaupt Vater sein? Denn der Fokus von ihm, also besonders von ihm, lag ja auf der Firma. Hatte der denn auch mal Zeit und Muße, so dich in deiner Wahrhaftigkeit kennenzulernen und du auch ihn? Also ich meine jetzt nicht, das hast du ja vorher gesagt, er war da. Aber war er wirklich da?
Da kann man gar nicht sein, als er war. Also ich würde die Verbindung zwischen mir und meinem Vater als enger geht nicht bezeichnen. Also das war, mein Vater war für mich einer der wichtigsten Menschen überhaupt und dem habe ich auch alles erzählt, der wusste alles über mich. Und der hat sich immer Zeit genommen, auch wenn in der Schule Probleme waren. Einmal, das weiß ich noch, da sollten wir in Physik, meine Schwester und ich, beide eine 5 kriegen. Da haben wir gesagt, Daddy, du musst uns helfen. Wir haben immer Daddy gesagt, ne? Ja, das hat er auch dann sofort gemacht. Ist er zur Schule gegangen. Wir haben dann noch eine 4 bekommen, beide, netterweise. Ja, nein, der war immer für uns da, immer. Und alleine, dadurch, dass er jeden Tag zum Mittagessen zu Hause war, hat er ja alles von uns mitgekriegt, was in der Schule gelaufen ist. Der kannte alle Lehrer, der kannte unsere Probleme, der wusste alles.
Ja gut, aber auch da gibt es viele Väter, die nach Hause kommen und dann wollen die eigentlich gar nichts wissen. Also die wollen gar nichts hören,
alles
die wollen ihre Ruhe.
Der wollte auch alles wissen. Alles wollte der von uns wissen. Und wenn du sagst, sein Fokus lag auf der Firma, dann würde ich sagen, ja, aber sein Fokus lag genauso auf uns.
Also dann hat er auch euch viele Fragen gestellt, hat sich mit dir auch mal hingesetzt und wollte wissen, wie es dir geht. Also es war sehr zuwendend.
Ja. Also der hat jetzt nicht gesagt, wie geht's dir heute, sondern der hat das ja gemerkt, wenn irgendwas war, was ist los? Aber ich habe schon das Gefühl, der stand immer hinter uns oder vor uns oder an unserer Seite. Der war jedenfalls immer mit voller Aufmerksamkeit da. Und wenn wir zusammen in der Firma waren zum Beispiel, dann hat er sich immer zwischendurch Zeit genommen. Dann sind wir in sein Büro gegangen, haben uns eine Tasse Tee gemacht und haben philosophiert eigentlich, haben über Gott und die Welt geredet. Das war übrigens sowieso so. Die anderen, meine Freunde und so, haben immer festgestellt, bei euch gibt's zu Hause nur 2 Themen. Entweder ihr redet über Blusen oder über Philosophie oder spirituelle Themen. Und genauso war das auch. Aber das war schön. Und das vermisse ich auch sehr. Aber das war wirklich schön.
Also das heißt, er hat euch auch seine Kultur und Denkweise, also die Spiritualität in Indien, auch näher gebracht.
Ja. Aber wie gesagt, das war mir gar nicht bewusst, weil es ganz normaler Teil des Alltags war.
Nach dem Abitur 1983 wolltest du eigentlich Theologie studieren und Pfarrerin werden. Aber deine Eltern waren dagegen, denn sie sahen dich eher so in der Modebranche und auch als Nachfolgerin der Firma. Dann hattest du die Idee, Indologie zu studieren. Und das auch wollten die aber auch wieder nicht so wirklich. Und schließlich hast du dann ein VWL-Studium in Bonn begonnen. Hast aber gleich nach 2 Semestern wieder aufgegeben, weil so richtig interessiert hat es dich dann doch nicht. Und in dieser Zeit lerntest du dann auch den Mann kennen, den du 1988 mit 24 Jahren dann auch heiraten solltest oder wolltest. Nur ein Jahr nach deinem Abitur warst du dann doch dort, wo dich deine Eltern nämlich immer gesehen haben oder immer sehen wollten, nämlich auf der renommierten Textilfachschule in Nagold, wo du von 84 bis 86 studiert hast und als Textilbetriebswirtin deinen Abschluss machtest. Das ist ja so ein bisschen die Schule, muss man den Hörern erzählen, wo eigentlich von ganz Deutschland oder deutschsprachigen Ländern die Kinder der Leute, die große Geschäfte haben, also Modegeschäfte, dann dort lernen, um dann eigentlich das Unternehmen zu gründen. Die Eltern versprachen sich, habe ich damals immer gehört, ich war ja auch in der Modebranche immer tätig oder bin's noch, dass man so ein bisschen aus ihr hoffte, dass vielleicht dann die Töchter mit den Söhnen aus zwei verschiedenen großen Häusern heiraten, also sich kennenlernen. Also es war so ein bisschen so gedacht. Und zum krönenden Happy End hast du dann 1986 mit 22, also sehr jung, in einem Haus in der Innenstadt, welches dein Vater gekauft hatte, ein großes Modegeschäft unter dem gleichen Namen Gilio, also aufgemacht. Also es war dann sozusagen sofort viele Angestellte, 36.000 Euro monatliche Fixkosten oder Mark wahrscheinlich damals noch, keine Ahnung. Ich muss jetzt gerade mal rechnen, 86.
Mark.
Und dann startetest du gleich so eine Karriere als ganz erfolgreiche junge Unternehmerin. Das Geschäft brummte. Dein zukünftiger Ehemann hängte sein Jurastudium an den Nagel, unterstützte dich in deinem Laden und ihr erweitertet auch das Business in den kommenden Jahren mit zwei weiteren Läden in der Umgebung von Bonn. Aber hattest du das Gefühl, dass du damals so wirklich deine Träume gelebt hast oder hast du mehr die Träume deiner Eltern gelebt?
Ganz eindeutig die Träume meiner Eltern, weil das war nicht das, was ich wollte. Ich bin da reingerutscht. Also so hat es sich angefühlt. Und es war natürlich auch ein bisschen schön am Anfang, vor allen Dingen, weil alle immer gesagt haben, oh, du hast so ein Glück, so ein tolles Leben mit dem Geschäft und so spannend in der Modebranche. Aber ich fand das gar nicht so spannend. Ich fand das stressig. Und ich habe dann auch irgendwann gedacht, das ist einfach so gar nicht, was ich machen will, für immer, auf gar keinen Fall. Naja, und so entwickelte sich das, dass ich diese Stimme immer lauter wurde mit der Zeit.
Aber damals, als du gegründet hast, ja, also das, als du wirklich gesagt hast, okay, dieses Haus, gut, dein Vater hatte das gekauft, wahrscheinlich schon so ein bisschen mit dem Gefühl, meine Tochter könnte sowas ja machen. Und also sie haben dich da charmant reingezogen,
genau,
in diese Welt.
Das passiert ja bei Unternehmerkindern häufiger.
Ja klar, auch bei Hotelierskindern,
ja, genau,
und so. Ich glaube, das, ja, es ist Teil der Erziehung dann einfach, mhm, auch. Aber in dem Moment, also in diesen Jahren, in denen du es gemacht hast, hast du am Anfang ja wahrscheinlich schon gedacht, das ist richtig oder das,
ja,
ist dein Weg.
Ja, ich habe gedacht, das ist richtig, das ist mein Weg. Und wir hatten auch Pläne, eine große Kette zu gründen und aufzubauen. Ja,
das war ja ein Multilabel-Store. Also
ja,
ihr habt,
genau,
nicht nur eure eigene Ware verkauft, sondern es gab,
genau,
auch viele andere Firmen,
die ganzen,
die ihr
bekannten
eingekauft
Firmen, die damals in waren, die gab es bei uns auch.
Also du warst eine erfolgreiche Unternehmerin.
Ja.
Es ist ja, da bekommt man ja auch viel Zusprache und viel Applaus. Das hat,
ja,
dir wahrscheinlich auch gefallen, oder?
Nee, eigentlich, also das war mir eigentlich gar nicht wichtig. Ich finde auch Erfolg, also ich war ja jung, ne? Ich war 22, 23 Jahre. Erfolg ist schön, aber eben auch nicht alles. Das habe ich schon sehr früh gelernt.
Und ein Jahr nach eurer Hochzeit kam dann 1989 eure erste Tochter auf die Welt und 1993 eure zweite. Hast du denn die jeweilige Schwanger- und Mutterschaft genauso easy gestemmt wie dein Unternehmertum? Und warst du die Mutter, die du immer sein wolltest?
Das sind zwei Fragen auf einmal.
Ja,
also
gerne.
Die Schwangerschaft, die war, die beide, die waren ganz, also die waren ganz normal, einfach eigentlich, weil ich habe auch immer nur gearbeitet. Bei meiner ersten Tochter war ich noch am Tag der Geburt im Geschäft und habe gearbeitet. Dann nicht mehr so extrem natürlich, aber ich war da. Ich weiß das noch genau. Da kam ein Vertreter und ich habe irgendwas bestellt und dann hat er gefragt, ja, wann ist das denn soweit? Dann habe ich gesagt, ja, heute und der, oh Hilfe, ich glaube, ich fahre jetzt besser. Also das war ja so typische, ich sag mal, Unternehmerschwangerschaft. Einfach immer gearbeitet. Ob ich die Mutter war, die ich gerne sein wollte? Ja, ich glaube schon. Ich wollte übrigens immer, also das habe ich auch schon mit 10, 11 gesagt, wenn ich 25 bin, dann möchte ich ein Kind haben. Das stand für mich fest. Und es stand auch für mich fest, dass ich 2 Kinder haben wollte. Und ich war, glaube ich, schon die, also nein, ich glaube, ich war die Mutter, die ich sein wollte. Und ich bin immer noch die Mutter, die ich sein will.
Sehr schön. Ja gut, es hätte ja sein können, dass du auch da eine gewisse Zerrissenheit gespürt hast. Aber deine Kinder sind wahrscheinlich auch wieder so aufgewachsen wie du. Also du warst zwar berufstätig, aber du hast dennoch auch Zeit für sie gehabt.
Ja, ich habe das eigentlich ganz gut regeln können. Ich habe jeden Tag nur bis mittags gearbeitet und war jeden Nachmittag mit den Kindern zusammen, jeden. Da habe ich keine Termine gehabt und nichts. Da habe ich gesagt, nee, das ist es nicht wert. Ich arbeite bis mittags, Ende. Und dann hatte ich noch meine Schwiegermutter hat auf die Kinder aufgepasst, als sie klein waren. Und dann waren sie halt im Kindergarten, der damals noch um 12 zugemacht hat mittags. Aber das ist ein anderes Thema.
Und, das gibt's heute auch noch fast.
Ja. Und ja, nee, das war schön geregelt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Zeit mit denen verpasst hätte.
Während deiner zweiten Schwangerschaft 1993 hatte dein Mann eine Affäre, die du zwar instinktiv gespürt hast, er aber immer abgestritten hat. Schließlich wurdest du dann doch wegen dieser besagten Dame verlassen und er zog aus. Hat dir das denn regelrecht den Boden unter den Füßen weggezogen? Schließlich hattet ihr ja nicht nur diese 2 gemeinsamen kleinen Kinder, sondern ihr wart ja auch geschäftlich miteinander verbunden. Und wie hast du denn diesen Liebesentzug empfunden? Und wie hast du ihn überlebt? Oder war das für dich gar nicht so extrem schlimm, weil du ja deine enge Familie hattest?
Also, das war so schlimm, schlimmer geht's gar nicht. Das hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Und darunter war ein tiefes, schwarzes Loch. Und ich bin bis ganz unten hingefallen, aber so richtig. Weil die Kinder waren ja ganz klein. Also das war wirklich eine sehr schwarze Stunde in meinem Leben oder eine Phase. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich will nicht immer wütend sein oder diese negativen Gefühle haben. Ich habe da gemerkt, wenn ich wütend bin oder mich ärgere oder ihn verachte und hasse und was man da alles für Gefühle hat, dann schade ich ja nur mir selber. Das ist so, als wenn man sich selbst verletzt oder ritzt oder sich eine Giftspritze setzt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich bin 30. Ich habe noch alles vor mir. Ich will ein schönes Leben haben. Das kann ich aber nur haben, wenn ich nicht das Opfer meiner eigenen Gedanken bin. Und dann habe ich mich gezwungen, habe ich richtig mich gezwungen und dran gearbeitet. Ich gesagt, okay, wenn du schlechte Gefühle hast und so mal so richtig wütend sein willst, dann sei das, aber zeitlich begrenzt. Und dann habe ich für mich diese 10-Minuten-Regel erfunden und habe gesagt, okay, dann guckst du auf die Uhr, 10 Minuten jetzt mal so richtig sauer sein. Aber nach 10 Minuten ist Schluss, dann denkst du an deine Zukunft und denkst gute Gedanken. Das war am Anfang, habe ich dann öfter mal 10 Minuten gehabt am Tag. Aber es wurde dann immer weniger und weniger. Und ja, so habe ich diese Krise oder diese schwarze Zeit in meinem Leben gut gemeistert. Und deshalb weiß ich jetzt auch, was man tun kann, wenn man in so einer Krise steckt. Also mich fragen jetzt ganz oft Frauen, die in einer Scheidungssituation sind, zum Beispiel, was sie machen können. Und ich kann denen gut helfen, natürlich, weil ich leider selber durch dieses Tal gewandert bin.
Hast du denn deinem Ex-Mann jemals verziehen?
Ja, also weißt du, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr an diese Zeit erinnern. Das ist jetzt so lange her. Ich habe dem verziehen, wir sind auch befreundet. Der ist auch Weihnachten immer bei uns und an den Geburtstagen und so. Ja, wir haben ja gemeinsame Kinder. Ach, das war irgendwann, war mir das auch egal. Also das, ja, ich habe ihm verziehen, komplett.
In dem Trennungsjahr 1994 hast du ein sehr schönes Haus in Bonn gekauft, wo du mit deinen Kindern eigentlich einziehen wolltest. Jedoch musste das bis zu eurem Einzug erstmal ein bisschen renoviert werden, die Küche gemacht werden und so weiter. Ungefähr zeitgleich wolltest du dich auch endlich mal scheiden lassen. Also weil das hat, ihr wart ja verbandelt finanziell, ja, also geschäftlich und finanziell und du wolltest alles regeln. Und dann hast du einen Termin bei einem Scheidungsanwalt vereinbart, der dir empfohlen worden ist, welchen du aber absagen musstest, da es dir an diesem Tag sehr schlecht ging. Irgendwie plötzlich aus unerklärlichen Gründen hast du körperlich schlapp gemacht. Und das Schicksal, nehme ich jetzt mal an, wollte es irgendwie anders mit dir oder hatte es anders mit dir vor. Um jetzt nicht noch mal ganz lange auf einen erneuten Termin zu warten, bist du dann einfach ganz spontan zu einem anderen Scheidungsanwalt, der in deiner Nachbarschaft seine Kanzlei hatte und den du so ganz flüchtig vom Sehen kanntest. Er übernahm dann das Mandat und nur 6 Monate nach eurem Kennenlernen und 1 Monat nach deiner Scheidung bist du 1995 im März mit deinen 2- und 5-jährigen Kindern anstelle in dein Haus, in das von diesem besagten Anwalt eingezogen. Wiederum ein Jahr später habt ihr 1996 geheiratet und seid bis heute, also seit über 31 Jahren, ein glückliches Paar. Woher nahmst du damals, also 1995, mit, du warst irgendwie Anfang 30, 31, wenn ich richtig gerechnet habe, und nach einer enttäuschenden Ehe, nach Demütigungen, woher nahmst du den Mut und die Zuversicht, dich so schnell und so konsequent wieder auf eine neue Liebe und Ehe einzulassen?
Ja, das war echt mutig, so, wenn du das so erzählst. Eigentlich hat mein Vater da wieder eine Rolle gespielt. Und zwar, ja, das war so ein ganz besonderer Moment. Ich weiß das noch, da bin ich zu dem ins Büro gegangen und habe gesagt, oh Dad, ich habe ein großes Problem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hat der gesagt, okay, dann setze ich erst mal hin. Und worum geht es denn? Habe ich ihm das erzählt, dass ich überlege, ob ich nicht zu dem neuen Mann ziehen soll. Aber ich war so unsicher, weil alle meine Freunde gesagt haben, spinnst du mit 2 kleinen Kindern da einziehen bei jemandem, den du gar nicht richtig gut kennst? Also ich kannte ihn ja gut, aber noch nicht so lange. Ja, und dann hat mein Vater gesagt, mach mal deine Augen zu, atme ein und atme wieder aus. Und dann hör mal nur, was dein Herz dir sagt. Dann habe ich das gemacht. Und dann nach ein paar Minuten hat er mich gefragt, und was hat dein Herz gesagt? Ja, habe ich gesagt, das will dahin ziehen. Aber das geht ja aus den und den und den Gründen nicht. Und dann hat er was Wichtiges gesagt. Ach, die und die Gründe, die hat doch nur dein Kopf dir geschickt. Um die kümmern wir uns später. Diese Gründe, die dein Kopf dir schickt, die können wir lösen. Mach, was dein Herz dir sagt. Und ich fand das großartig von ihm, weil er damit ja auch eine große Verantwortung irgendwo übernommen hat, mir diesen Rat zu geben. Und im Nachhinein sage ich, war der beste Rat in meinem Leben. Und danach, seitdem, mache ich alles nur noch auf diese Art und Weise. Wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, dann höre ich immer erst mal, was sagt denn mein Herz eigentlich? Und es ist ganz oft was ganz anderes, als mein Kopf sagt.
Dein Mann hat ja auch eine Tochter aus seiner ersten Ehe, welche aber bei eurem Kennenlernen schon lange beendet war. Wie haben eure Kinder denn jeweils den anderen neuen Partner aufgenommen? War die Patchwork-Familie eine leichte?
Also die Tochter von meinem Mann, die hat mich mit offenen Armen empfangen. Die hat damals was Lustiges gesagt. Die hat gesagt, oh, die alte Freundin vom Papa, die war nett, aber du bist viel netter. Und fertig war die Sache. Und meine Kinder, die waren ja ganz klein, die haben am Anfang, also die wollten auch dahin ziehen, die fanden das ganz toll. Aber die älteste Tochter, die hat meinen Mann dann am Anfang noch gesiezt. Und dann gesagt, können Sie mir mal bitte die Butter rüberreichen oder sowas, hat die gesagt. Das war sehr lustig. Und dann hat die einmal gefragt, als sie das erste Mal bei dem war, wo ist denn eigentlich Ihre Frau? Und dann hat er gesagt, ich bin geschieden. Und dann hat sie gesagt, ach, das ist ja interessant. Männer sind entweder geschieden oder arbeiten. Aber dann nach einer kurzen Zeit hat sich das alles eingespielt und jetzt sind die unzertrennlich. Ist ja klar, nach 30 Jahren.
Ja. In den 3 Jahren nach eurer Hochzeit wurde dein Modegeschäft, welches du seit deinem 22. Lebensjahr täglich betrieben hast und da täglich gewesen bist, doch irgendwie so ein bisschen so eine Belastung für dich. Du hast es ja vorhin auch schon angedeutet. Und zur Jahrtausendwende hast du dann allen Mut zusammengenommen und dein Geschäft nach 14 wirtschaftlich erfolgreichen Jahren zugemacht, um endlich deinen ganz großen Traum zu leben, nämlich Bücher zu schreiben. War denn dieser Traum dein Geheimnis oder wusste deine Familie, deine Freunde, wussten die davon? Und seit wann hast du denn diese unterdrückte Leidenschaft überhaupt gehabt?
Schon lange. Also entstanden ist dieser Wunsch, Bücher zu schreiben, schon als ich auf der Textilfachschule in Nagold war. Da mussten wir eine Semesterarbeit schreiben. Und da habe ich gemerkt, das macht mir ja total viel Spaß. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, mich in so ein Thema reinzuknien und dann so einen Text zu verfassen. Und seitdem habe ich immer gedacht, irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Da war ich ja 22 damals. Und dann war aber gleichzeitig die Situation im deutschen Textileinzelhandel so, dass es immer schwieriger wurde. Da kamen die Ketten, ne? Dann gab's auf einmal H&M und Zara machte dann auf. Aber Zara, glaube ich, erst am Schluss. H&M jedenfalls und diese Billigketten. Und da wurde es zunehmend, sag mal, stressiger. Immer nur Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und ich habe gedacht, ich will doch nicht mein ganzes Leben lang nur so Umsatzzahlen hinterherrennen. Das macht mich nicht glücklich. Und diese Stimme, die wurde immer lauter und lauter und lauter. Und dann habe ich das gemacht, was mein Vater mir halt gesagt hat. Habe auf mein Herz gehört. Das war natürlich ein Prozess, ne? Und keine Entscheidung über Nacht, sondern über mehrere, vielleicht mehrere Jahre. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt.
Habe ich den Mut.
Jetzt habe ich den Mut, ja.
Und
ja.
Hat da auch dein Papi wieder gesagt, ist in Ordnung?
Ja, und das rechne ich ihm auch ganz hoch an, weil er war doch so stolz. Ne? Er war doch so stolz auf das Geschäft und dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, das war nicht so leicht für ihn. Aber ich habe ihm gesagt, dass mich das einfach nicht glücklich macht. Und ich was anderes machen möchte.
Hat denn mit dem Leben deiner Leidenschaft erst die Wahrhaftigkeit deiner selbst begonnen?
Ja. Ja, wo du das so sagst, ja. Ich fühle mich seitdem als ich. Ja.
Mhm. Und von was handelte denn da dein erstes Buch? Und wie hast du denn überhaupt so einen Verlag gefunden, der dein Werk überhaupt veröffentlichen wollte? Denn das ist ja, wenn ich recht so zuhöre, schon ein etwas steiniger Weg, weil viele träumen vielleicht davon, aber heißt ja nicht, dass das klappt.
Stimmt. Und so war es am Anfang auch. Mein erstes Buch hieß Wie Wünsche wahr werden. Also ich habe mich schon damals als erstes damit beschäftigt, mit diesem Thema und habe das Manuskript an mehrere Verlage geschickt und immer schöne Absage bekommen, ne? Wie das halt so ist. Und das ist auch wirklich am Anfang nicht einfach, weil man ja dann auch an sich zweifelt und denkt, ach, es ist vielleicht gar nicht so gut. Und vielleicht, wenn es keiner will, vielleicht hast du dir das eingebildet oder so. Aber dann habe ich gedacht, man muss auch beharrlich bleiben. Aufgeben, direkt aufgeben gilt nicht. Und dann bin ich einfach dran geblieben. Und diesen Tipp würde ich allen geben, die ein Buch schreiben oder egal, was sie machen wollen. Nicht am Anfang gleich aufgeben, dranbleiben. Dranbleiben an seinen Träumen. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und nach einem Jahr habe ich dann den Smaragd Verlag kennengelernt. Und die Verlegerin war begeistert. Und dann hatte ich ein Zuhause für meine ersten Bücher. Es war ein kleiner Verlag, aber ganz herzlich. Und mit der Verlegerin bin ich immer noch befreundet.
Ja, und dieses erste Buch, welches dann 2000 veröffentlicht worden ist, war ja schon ein Erfolg. Und bis 2005 folgten dann drei weitere Lebenshilferatgeber, so nenne ich die jetzt mal, die ebenfalls auch wieder alle Erwartungen übertrafen. Du hast also gleich zu Anfang deiner Karriere als Autorin, und das finde ich interessant, jedes Jahr eigentlich so ein neues Buch geschrieben und immer den Nerv des Lesers getroffen oder der Leserin. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind mehr Frauen, die deine Bücher lesen.
80% Frauen,
genau, habe ich jetzt mal getippt. Würdest du sagen, dir wurde das Gespür für die Sehnsüchte der Frauen in die Wiege gelegt?
Ich weiß nicht, ob in die Wiege gelegt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich gut beobachten kann und auch zuhöre.
Ja gut, aber kann man ja vielleicht auch nicht lernen. Also zuhören kann man vielleicht lernen.
Okay, wenn du das so sagst, dann ist es mir in die Wiege gelegt.
Ja, weil ich glaube, manche Dinge kann man nicht lernen.
Ja, vielleicht ist es
also
einfach...
Also man kann natürlich sagen, ich bemühe mich oder so, ja. Aber du hast ja anscheinend ein ganz gutes Gespür für das, was die Frauen lesen wollen.
Ja.
Oder hören wollen oder wie auch immer.
Was denen gut tut.
Ja, weil dich deine Bücher gibt es ja auch als Hörbücher. Also man kann es ja hören oder lesen. Und du sprichst es ja auch selber in deine Bücher. Und 5 Jahre nach deinem ersten Buch starb dein Vater 2005 völlig unerwartet mit 75 Jahren in einer Autobahnraststätte an einem Herzinfarkt. Was hat denn sein Tod mit dir gemacht und wie hat er dich verändert?
Also das war für mich, glaube ich, der plötzliche Tod von meinem Vater. Das war das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Das war fast noch schlimmer als die Scheidung, weil der ja dann weg war. Also das war... Ich hatte ja dieses innigste Verhältnis zu ihm. Und der hat immer gesagt, er wird 100. Das habe ich dem auch geglaubt. Und dann war der noch eine Woche oder 2 Tage, bevor der gestorben ist, beim Bluttest und hatte, ich habe so ein tolles Blutbild, ich werde 100 Jahre alt. Naja, und dann kam der Anruf. Und ja, weil ich kann da gar nicht drüber sprechen. So schlimm finde ich es immer noch. Was hat das mit mir gemacht? Mein Leben kurzzeitig zum Stillstand gebracht, so kann man es sagen. Ja, jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß, was ich meine. Und dann, ja, hat es erst mal so 1-2 Jahre war Stillstand. Ich musste mich ja dann auch sehr um meine Mutter kümmern, weil für die ist auch alles zusammengebrochen. Aber auch dann habe ich gemerkt, wie soll ich das sagen? Das ist das Glücklichsein. Das ist wie so ein Stehaufmännchen. Auch wenn man mal ganz am Boden ist, so langsam steht es wieder auf und man wird wieder man selbst. Aber es dauert ein bisschen.
Mhm. Und hast du nach seinem Tod denn auch lange gebraucht, bis du wieder schreiben wolltest? Und was hat dir denn geholfen, diese eigene Kraft und dein eigenes Ich wiederzufinden? Weil du hast dich ja sehr definiert über diese Zuwendung und Austausch mit deinem Vater. Also mir ging das zumindest so, als mein Vater gestorben ist, dass ich schon noch mal gemerkt habe, da ist noch was anderes, was ich vielleicht noch gar nicht in mir entdeckt habe.
Ja, das war bei mir auch. Und da habe ich, als mein Vater weg war, also als er gestorben ist, habe ich gemerkt, mir fehlt nicht nur mein Vater, mir fehlt auch dieser ganze indische Teil von mir, diese meine andere Hälfte. Und das war ganz interessant. Und dann habe ich vermehrt den Kontakt zu meinen indischen Verwandten gesucht. Und das hat mir total gut getan. Und mit denen bin ich immer noch im engen Kontakt. Das hat mir sehr gut getan. Ja, und dann nach dem Tod von meinem Vater, dann fing auch so eine andere intensive Zeit an. Ich habe dann meine erste Erzählung geschrieben, 2008. Die hieß Tara, die Reise zum Ich. Und da spiegelt sich auch ein bisschen diese indische Philosophie drin. Das war wahrscheinlich auch so eine Verarbeitungssache. Und dann hatte ich mich gerade wieder so da rausgerappelt Und dann ist noch was richtig Schlimmes auch passiert. Und zwar ist in der Schule meiner Tochter ein Mädchen ermordet worden. Und das hat die gesamte Schule, die gesamte Gegend, uns alle nochmal unter Schock gesetzt. Und das hat auch lange gedauert, bis die Kinder irgendwie damit umgehen konnten. Das war eine sehr intensive Zeit. Da habe ich mal gestoppt zu schreiben, weil das ging nicht. Und naja, und dann das Leben geht aber ja weiter. Dann haben wir ein Haus gekauft, sind umgezogen. Das hat sehr gut getan. Und dann wurde es eigentlich langsam wieder, ich sag mal, so normaler. Wir sind viel auf Reisen gegangen. Wir haben eigentlich die ganze Welt bereist. Wir waren auf dem Amazonas, auf dem Yangtze-Kiang. Wir haben viele solche Fahrten gemacht. Ich war in Japan, in Russland, in Kanada, in Amerika, überall in Afrika. Das fand ich ganz toll und spannend, die anderen Kulturen kennenzulernen. Und dabei habe ich auch so viel für meine Bücher gelernt, weil es so kulturübergreifende Dinge gibt, Glücksdinge, die für alle Menschen gelten. Und das hat mich total fasziniert.
Welchen Unterschied erfährst du denn innerlich beim Schreiben einer Erzählung im Vergleich zu einem Ratgeber?
Also Erzählungen machen mir noch viel mehr Spaß. Die Ratgeber, die schreibe ich oft, weil die Leser mich fragen, kannst du das nochmal genau erklären, wie das und das funktioniert oder was ich machen muss? Mache ich dann, aber mal der Programmleiter von Heine, der hat es neulich zu mir gesagt, da habe ich gesagt, oh, das war jetzt echt anstrengend, diesen Ratgeber zu schreiben. Da meinte er nur, ja, da musstest du sehr viel Gehirnschmalz reinstecken. Ne? Bei den Erzählungen, das ist so ein Flow, das fließt einfach. Da muss ich am Anfang mir eine Geschichte überlegen, aber nur den Anfang. Und dann entwickelt die sich von alleine.
Bisher hast du ja 22 Bücher veröffentlicht und jedes neue wurde erfolgreicher als das zuvor. Dein 2017 erschienener humorvoller und ungewöhnlicher Ratgeber Danke, liebes Universum, ging regelrecht durch die Decke, war so ein Gamechanger bei dir, öffnete dir nochmals ganz, ganz viele neue Türen. Wie sehr belastet dich die immer selbstverständlicher werdende Erwartung auf Erfolg? Und hast du manchmal Angst vorm Scheitern?
Nee, Angst vorm Scheitern habe ich nicht, weil es im Moment immer nur bergauf geht. Also zum Beispiel sind ja jetzt meine Bücher, meine letzten, auch im Ausland erschienen, in Taiwan, in Südkorea, in Serbien, in Russland und da kommen noch einige andere Länder dazu. Also Angst vorm Scheitern habe ich nicht. Ich bin, weißt du, man darf auch mal stolz auf sich sein. Das musste ich allerdings auch lernen, weil ich wollte immer das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und irgendwann hat mir irgendjemand gesagt, ich halt doch einfach mal einen Moment inne, und schau dir das an, was du schon erreicht hast. Ist doch super. Ich habe gesagt, das stimmt. Und Scheitern, was ist überhaupt Scheitern? Scheitern ist für mich, also wenn ich jetzt irgendein Buch schreiben würde, was keiner lesen will, dann ist das aber für mich kein Scheitern, weil ich habe ja dir ganz viel Mühe auch in das Buch gesteckt und Leidenschaft. Dann würde ich einfach nur sagen, ich habe es vielleicht am Markt vorbeigeschrieben, aber ich schreibe die Bücher auch nicht nur für den Markt. Insofern gibt es eigentlich gar kein Scheitern. Ja, das ist, ich finde auch, ich sage das den Kindern immer, Scheitern heißt doch nur, dass eine Tür zu ist. Und wenn eine Tür zu ist, dann kommt eine bessere. Das ist so eine, Scheitern macht das Wort, was macht das denn mit uns? Das macht uns klein. Das macht uns zu Opfern. Ich will aber kein Opfer sein und ich will nicht klein sein. Wisst ihr, wir scheitern nicht. Wir probieren Dinge aus.
Und der Erfolg, der immer wieder in dein Leben trifft, also der, weil eben viele deine Bücher lesen wollen und kaufen, das ist aber auch nicht was für dich, was so ein bisschen Druck macht. Also, dass du, also man würde ja jetzt sagen, oh, dann muss ja mein nächstes Buch wieder besser werden und wieder toller. Und dann, also so wie so eine Endlosschleife, also da bist du nicht unter Druck.
Nein, gar nicht. Ich sehe das nicht als eigenen Wettbewerb. Ich muss immer besser und besser und besser und höher und weiter. Nee, höher, weiter, schneller, das war früher mal. Aber jetzt ist für mich vielleicht tiefer und sinnvoller, also weil oder gehaltvoller, philosophischer, sowas in die Richtung. Und nee, ich habe das nicht. Ich habe diesen Druck nicht. Nun, manchmal habe ich Termindruck, wenn ich, aber das ist dann immer meine eigene Schuld, wenn ich mit dem Verlag ausmache, wann mein neues Buch erscheint. Dann sagen wir jetzt zum Beispiel nächstes Jahr im Februar, das ist natürlich fertig, aber dann erscheint noch eins im Oktober, das ist noch nicht fertig. Also da habe ich dann zeitlichen Druck. Aber ich bin, weißt du, der Verlag ist auch so toll, wir arbeiten so eng zusammen. Wenn ich jetzt mich vielleicht total verrennen würde, ich glaube, dann würden die auf die Bremse treten, dann würden die sagen, Anjana, komm, vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung oder so. Deshalb, ich fühle mich da so super aufgehoben.
Deine Lebenshilfe und Wunscherfüllungsratgeber sowie auch deine Erzählungen beschäftigen sich ja also im Wesentlichen mit der Kraft der Gedanken und dieser magischen Verbindung und den Energien, die wir zwar nicht sehen können, die aber dennoch ganz viel bewirken und die ja da sind. Jedoch ist dies alles keine Wissenschaft und es gibt dazu auch kein anerkanntes Studium. Wie gehst du denn damit um, dass die Dinge, über die du schreibst, nicht zu beweisen sind?
Noch nicht bewiesen sind, das ist der Unterschied. Die sind schon zu beweisen. Guck mal, als ich angefangen habe vor 25 Jahren, da haben die Leute, die Wissenschaft, da hat die darüber gelacht, wenn man gesagt hat, die Kraft der Gedanken kann man nutzen. Inzwischen ist es sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Gedanken Kraft haben. Sogar die Uni Eppendorf und Harvard, alle machen Experimente dazu. Vor 25 Jahren hat man darüber gelacht, wenn Ärzte gesagt haben, man muss ganzheitlich den Menschen betrachten. Jetzt weiß man, dass man das tatsächlich muss. Also ich würde so sagen, es gibt immer Pioniere oder Impulsgeber, die irgendwas, die eine These aufstellen oder irgendwas behaupten, wovon sie sicher sind, dass das wahr ist. Und die Wissenschaft wird dann erst beweisen, dass das auch wirklich wahr ist. Aber wir können natürlich nicht mit allem darauf warten, dass die Wissenschaft zuerst was beweist. Wie soll das funktionieren? Immer sind zuerst die Impulsgeber da.
Also muss man das auch ein bisschen aushalten. Ja. Wenn vielleicht der eine oder andere sagt, so ungefähr, was schreibt die da für Zeug? Ja, ja. Also das gibt's ja manchmal auch, oder?
Ja, das jetzt inzwischen nicht mehr, aber das hatte ich. Ja, natürlich hatte ich das, weil ich ja relativ früh, also vor 25 Jahren mit diesen Themen angefangen habe. Und in Deutschland sind die Menschen ja sehr kopfgesteuert, sagen wir mal. Und alleine diese Frage gerade war ja auch ein bisschen Kopf, so eine richtige Kopffrage. Aber ich habe ja durch meinen indischen Background eben auch die andere Seite. Und ich weiß ja, dass diese Dinge wahr sind. Ich weiß auch, dass es hier noch nicht so bekannt ist, aber jetzt ja schon. Es wird ja jedes Jahr mehr und mehr.
Und wir werden offener.
Ja, genau. Und das ist eigentlich die schönste Kombi, wenn man dann Kopf und Herz kombiniert, ne?
Welche Rolle spielt denn für einen Autor der Verlag? Du hast ihn gerade angedeutet, dass du da so, dich so sicher fühlst. Du bist 2021 zum renommierten Heine Verlag gewechselt. Welche Wandlungen hast du dir denn zum Beispiel von so einem Wechsel versprochen? Und haben sich dann auch Erwartungen erfüllt? Also du hast gerade schon beantwortet, dass du dich sehr wohl fühlst. Aber wie wichtig ist denn heute überhaupt noch ein Verlag?
Also für mich ist der absolut lebenswichtig fast. Also diese Verbindung mit denen, die ist so bereichernd. Und wir sind so ein tolles Team geworden und mit der Zeit so aneinander gewachsen oder miteinander gewachsen. Das ist ganz, ganz toll. Wenn ich irgendwo nicht so weiter weiß, dann kriege ich da einen Push in die richtige Richtung oder ich gebe ein, auch wenn wir ein Cover entwickeln. Ja, wir sind mittlerweile so ein richtig, richtig, richtig schönes Team und ja, das ist echt das Allerschönste, was mir passiert ist, dass ich bei denen gelandet bin.
Ja, weil ich frage auch deshalb, weil heute hört man, dass man ja auch mit Social Media, mit allen möglichen Plattformen auch wunderbar selber seine Bücher schreiben kann. Gibt sie dann vielleicht nicht gedruckt, aber man kann sie eben so als E-Book bekommen. Ja. Und eigentlich kannst du dir deine Zielgruppe ja schon selber suchen. Aber das ist wahrscheinlich nicht wirklich so.
Die Wahrheit ist eine andere. Ich meine, das sind Profis. Und mit Profis zu arbeiten, macht einfach richtig Spaß. Und natürlich ist das schön, dass Leute ihre Bücher selber veröffentlichen können. Die wären ja früher in irgendeinem Regal verstaubt. Ist schon schön. Aber das ist eine andere Liga, das jetzt. Sonst würden die Bücher nie ins Ausland kommen. Die würden nicht in den Buchhandlungen liegen. Die würden nicht auf die Spiegel-Bestsellerliste kommen und so. Es ist ganz anders. Natürlich verdienen manche Bestseller-Autoren, die nur Self-Publishing machen, vielleicht mehr an einem Buch als ich oder als jemand, der mit dem Verlag arbeitet. Aber also für mich wäre das nicht der richtige Weg. Ich liebe ich weiß ja nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe die Freiheit, alles zu machen, was ich will. Aber ich habe auch einen Schutz irgendwo und ganz tolle Ratgeber an meiner Seite. Ja, ist einfach für mich, der Verlag, was ganz Tolles.
Letztes Jahr, 2025, hast du unter anderem auch das Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahre. Ich bring dir das Glück vom kleinen Elefanten und seinen Glücksgeheimnissen und den Ratgeber für Eltern, der Vogel, der seinen Flügeln vertraute, geschrieben. Und dann gab es sogar noch sowas, die 12 Geheimnisse der Lebensfreude. Also du haust die Bücher gerade so raus. Ist uns Menschen denn mehr und mehr deiner Meinung nach die Fähigkeit für das Glücklichsein abhanden gekommen?
Ja, sagen wir mal so, es wird ein bisschen zugeschüttet von den ganzen negativen Dingen und von der Entwicklung der Welt. Und das merke ich zunehmend, dass die Leute mich fragen, ja, wie kannst du denn in diesen Zeiten noch glücklich sein oder zufrieden sein? Aber dann antworte ich immer, gerade jetzt müssen wir glücklich sein, weil da kommt wieder deine Wissenschaft ins Spiel. Die Wissenschaft nämlich erwiesen hat, dass Menschen, die glücklich und zufrieden sind, länger leben, gesünder sind und Probleme besser lösen können, Herausforderungen besser stemmen können und insgesamt mit den Situationen besser umgehen können. Und deshalb habe ich dieses Buch für die Kinder geschrieben, weil mich so viele Leser gefragt haben, oh, ich finde dein Wissen so toll, aber wie soll ich das meinen Kindern vermitteln? So ist das entstanden.
Also wir sollten versuchen, immer positiv, immer optimistisch zu denken, um letztendlich auch glücklich zu sein. Ja. Also man kann sein Glück selbst in die Hand
nehmen. Ja, also das ist ganz wichtig. Glück und Zufriedenheit ist nicht passiv, was einem zufällig passiert, sondern das ist aktiv. Wir bestimmen wir stellen die Weichen. Und ich sage immer, es gibt 2 Spiralen, die Negativspirale und die Positivspirale. Und jeder negative Gedanke, jedes negative Gefühl aktiviert die Negativspirale, die uns in den Keller führt. Da wollen wir aber ja nicht hin, ne? Wir wollen ja in die Lebensfreude. Und man muss sich klar machen, jetzt, heute, das ist unsere Lebenszeit, die hier abläuft. Die dürfen wir uns nicht von diesen kollektiven Entwicklungen vermiesen lassen. Weil am Ende des Lebens ist es doch so, da fragen sich die Menschen, wenn die zurückschauen, hatte ich eigentlich ein glückliches Leben? Die fragen sich nicht, hätte ich mir noch mehr Sorgen machen müssen? Hätte ich noch mehr arbeiten müssen? Hätte ich noch mehr Geld verdienen müssen? Es geht am Ende darum, hatte ich ein erfülltes Leben? Und das haben wir in unserer Hand. Und deshalb sage ich auch immer, komm, die negativen Nachrichten. Okay, wir müssen zur Kenntnis nehmen, was alles los ist in der Welt, ist ja klar. Aber nur bis zum gewissen Punkt. Und dann sage ich, wenn es mir zu viel wird, mache ich die Stopp-Geste, beide Hände vor den Körper mit den Handflächen nach außen und sage, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Weil unser Inneres, dein Inneres, mein Inneres, das ist das Wichtigste, was wir im Leben haben. Das müssen wir schützen.
Müsste denn dann in der Schlussfolgerung mentale Gesundheit auch so ein Fach in der Schule sein?
Ja, genau. Das ist etwas, wofür ich mich einsetze, weil ich wollte, früher habe ich gesagt, Glück sollte ein Schulfach sein, aber ich glaube, besser ist mentale Gesundheit, weil das die Leute besser verstehen. Jetzt haben wir nur Sport in der Schule für die physische Gesundheit, aber der Körper ist wichtig, aber der Geist ist ja genauso wichtig. Und ja, ich glaube, nein, ich denke, das Fach mentale Gesundheit ist überfällig. Gerade jetzt, weil neulich habe ich eine Studie gelesen, ich glaube, über 65% der Schüler in Deutschland stehen unter Druck und sind psychisch belastet. Das geht ja gar nicht, ne? Das geht ja überhaupt nicht. Wir müssen denen das nötige, ich nenne es mal Glückshandwerkszeug, mit an die Hand geben. Weil es ist alles ganz einfach, man muss es nur machen. Und man muss den Kindern beibringen, ey, ihr könnt das selber machen.
Könntest du ja zum Beispiel vielleicht auch mal an Schulen gehen und kleine Vorträge halten oder so. Das machst du vielleicht schon.
Nein, das mache ich noch nicht, aber das könnte ich machen. Aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Aber du hast natürlich recht. Ach so, nee, ich war im Kindergarten meiner Enkeltochter. Da habe ich das schon gemacht.
Ja, also auch kleine Kinder können das schon verstehen. Ja. Also klar, du hast dieses Buch mit dem Elefanten.
Ja, ich habe zum Beispiel eine Sache, die kleine Kinder total gut verstehen, das ist der Dankestein. Ne? Da suchst du einen Stein draußen und schreibst einfach das Wort Danke drauf. Und dann legst du den auf den Esstisch und abends nach dem Essen nimmt jeder, also abwechselnd, den Stein in die Hand und sagt, was ihn heute glücklich gemacht hat oder wofür er heute dankbar war, ist. Und dann gibt man den Stein zum nächsten und zum übernächsten und so weiter. Und das Tolle ist, die Atmosphäre in der ganzen Familie wird besser und heller. Alle sind auf einmal gut drauf. Und der tolle Nebeneffekt ist, am nächsten Tag fokussiert jeder sich mehr auf die dankbaren, glücklichen Momente als auf die negativen, weil er abends was erzählen will.
Ja, schön, schöner Gedanke. Zur diesjährigen Buchmesse im Oktober 2026 erscheint deine Erzählung Anna und der Zauber des Neuanfangs, welches von einer jungen Frau handelt, die während einer kurzen Auszeit ganz besonderen Menschen begegnet, die ihr neue Impulse geben und die auch so eine andere Richtung für ihr Leben, so eine Eingabe sind für sie. Sind alle deine Bücher in irgendeiner Weise auch autobiografisch? Also haben sie irgendwo letztendlich auch mit dir selbst zu tun?
Ja, ja, letztlich in jedem Buch steckt was. Und diese Dinge, von denen ich erzähle, die wirken, wie man zum Beispiel zufriedener wird, erfüllter und so weiter, die sind ja alle ausprobiert. Das habe ich mir nicht ausgedacht und stelle das einfach so in den Raum, sondern das funktioniert tatsächlich. Das haben mir Tausende von Lesern bestätigt. Also bevor ich so ein Buch schreibe, ist das alles verifiziert, sagen wir mal.
Erfahren.
Erfahren und für mich bewiesen. Die Wissenschaft muss es dann halt noch nachholen.
Also du hilfst den Menschen mit deinen Büchern ja sehr, glücklicher zu werden. Kann man dich eigentlich auch für eine private Beratung buchen?
Ja, das biete ich seit einem Jahr ungefähr an oder seit einem knappen Jahr, weil mich immer wieder so viele gefragt haben, was kann ich tun, um die und die Situation zu lösen oder zu ändern. Und am Anfang haben die mir immer bei Instagram geschrieben, aber da ist es so kurz, da kann ich auch immer nur kurz antworten, mache ich aber. Aber wenn es so eine richtige, individuelle, persönliche Beratung sein soll, dann kann man das auf meiner Webseite buchen und dann vereinbare ich einen Termin.
Und wie wichtig ist dir denn finanzieller Erfolg?
Ist absolut nicht meine Motivation. Ich weiß, Geld ist wichtig, weil kein Geld zu haben ist auch nicht so schön, aber es ist nicht meine Motivation. Meine Motivation ist diese Dinge, also diese Bücher zu schreiben, diese Dinge das hört sich jetzt so doof an, der Welt mitzuteilen oder meinen Lesern zu schenken. Deshalb die Bücher, die kosten 12 € oder 13 €, manche auch 14, aber die sind alle sehr erschwinglich, damit auch möglichst viele Leute die lesen können. Aber weil Geld schon eine große Rolle spielt für viele, habe ich jetzt ein Buch geschrieben, das von dem ich vorhin schon erzählt habe, im Februar erscheint. Und das ist ein Buch über Geld. Titel weiß ich noch nicht genau oder wir wissen den noch
also
nicht genau.
Also im Februar nächsten Jahres. Also ja, 27.
Genau, im Februar 27, ja. Das Buch ist fertig, liegt beim Verlag. Jetzt sind wir gerade am Titel und am Cover.
Also da sagst du dann, wie man mit Geld umgehen soll?
Nee, gibst nee, du da gar nicht.
Finanztipps oder um was geht's in dem Buch?
Es gibt Dinge, die den Umgang und aber auch das Anziehen von Geld leichter machen, einfach leichter machen. Also wir blockieren uns oft selbst, ja, beim Thema Geld. Und um diese Blockaden geht's eigentlich, wie wir die auflösen.
Schön. Also dann hat man noch Hoffnung, dass es vielleicht dann ein bisschen mehr wird, wenn man die Blockade löst.
Ja, es sind oft unsere eigenen Glaubenssätze, die uns im Weg stehen und uns behindern. Und um diese ganzen Aspekte geht's da.
Hast du eigentlich noch berufliche Träume oder sind die alle in Erfüllung gegangen?
Immer wenn einer in Erfüllung geht, habe ich schon den nächsten. Das ist bei mir immer so. Und jetzt habe ich gerade, also ein ganz großer Wunsch von mir ist, dass eins meiner Bücher, Der kleine Elefant, der den Menschen das Glück brachte, oder Das kleine Hotel, wo Wünsche wahr werden, in Amerika erscheinen. Ich weiß auch nicht, wieso, aber
wir
irgendwie...
Wir können es gebrauchen gerade.
Ja, das stimmt. Ich möchte das, ich wünsche mir das. Und weißt du, was das Lustige war? Ich habe mir vor 5 Jahren in dem Buch Danke, liebes Universum, habe ich mir gewünscht, liebes Universum, ich möchte gern, dass ein Buch von mir ins Chinesische übersetzt wird. Dann habe ich das vergessen und vorletzte Woche war ein Paket bei mir zu Hause. Ich packe das aus. Da ist der kleine Elefant, der den Menschen das Glück brachte, auf Chinesisch eine gedruckte Ausgabe, weil das Buch in Taiwan erschienen ist und die sprechen ja Chinesisch. Und da habe ich mein Buch in chinesischen Zeichen in meiner Hand. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so ein Gänsehautmoment, wo ich wieder wusste, krass, das wird am Ende doch alles wahr. Ja, und dann habe ich noch einen Traum. Ja, ich hätte so gerne, dass das Buch Das kleine Hotel, wo Wünsche wahr werden, verfilmt wird eines Tages. Das ist auch so entstanden, weil mich so viele Leute fragen immer noch, wo ist das kleine Hotel? Ich würde da so gerne hinfahren. Kannst du mir die Adresse geben und so? Aber es gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht. Und deshalb habe ich gedacht, eines Tages könnte man es verfilmen. Dann können die Leute sehen, wo es ist.
Du bist jetzt 62 Jahre alt, also 2 Jahre jünger als ich. Aber wir beide befinden uns ja seit einer geraumen Zeit jenseits der Fruchtbarkeit und auch so mitten im Loslassen der Schönheit im herkömmlichen Sinne. Also ich sage jetzt mal, vielleicht ist die Haut nicht mehr ganz so toll und vielleicht merkt man so ein bisschen den Verfall, also den optischen. Und wir sind auch im Erfahren einer ganz neuen Liebe, nämlich der als Großmütter, als mehrfache Großmütter. Wie gehst du mit diesem vielleicht auch letzten Abschnitt unseres Lebens als Frau um?
Ja, das Älterwerden. Also so als ich Mitte 50 war, da hatte ich mal kurz so einen Moment, wo ich gedacht habe, ist ja jetzt auch nicht das Schönste, was einem passiert, älter zu werden. Und dann habe ich gedacht, da habe ich ja noch mal so Gas gegeben, beruflich auch, und war dann bei Instagram. Und irgendwann habe ich gedacht, bist du nicht zu alt dafür jetzt? Und ist das nicht peinlich? Solche Gedanken hatte ich dann. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, nein. Ich habe dann einfach gesagt, nee, ich bin im besten Alter, das es gibt. Ich habe jede Menge Erfahrung. Und noch jede Menge Zukunft vor mir. Das ist doch das Allerbeste, was es gibt. Aber es war ein Prozess. Aber seitdem bin ich eigentlich, nicht eigentlich, ich bin rundum glücklich mit meinem Alter. Ich fühle mich absolut wohl, so wie es ist. Und ich liebe es, dass ich so relativ jung schon meine Enkelkinder habe und noch hoffentlich ganz viel Lebenszeit mit denen verbringen kann. Also bin ich jetzt mit mir da im Reinen, aber klar, so in den 50ern, obwohl ich die Zeit auch sehr genossen habe, hatte ich aber so Zweifel. Und weißt du, was mir oft so, was ich so komisch finde, ist, dass so viele Freunde, die so alt sind wie wir, die reden dann immer schon von Rente und ich brauche eine Wohnung ohne Treppe und lauter sowas. Und denke ich so, hä, sind wir gleich alt, Rick? Nee, ich sehe mich gar nicht in so einem alten Abschnitt, sondern ich sehe mich einfach in so einer der Bestzeiten meines Lebens.
Deine ältere Tochter hat internationale Beziehungen studiert und arbeitet heute als Journalistin beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Deine ältere Tochter hat internationale Beziehungen studiert und arbeitet heute als Journalistin, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Deine jüngere Tochter studierte Wirtschaftspsychologie und arbeitet heute für das Unternehmen Fashion Council Germany, welche auch die Fashion Week in Berlin ins Leben gerufen hat und bis heute verantwortet. Sie ist ebenfalls verheiratet und hat gerade im April 2026 ihr erstes Kind bekommen. Diese Geburt deines jüngsten Enkelkindes hat dich jedoch sehr verändert. Was hat denn dazu geführt, dass du so eine innerliche Wandlung nochmal vollzogen hast?
Es war eine dramatische Geburt und ein Notkaiserschnitt in letzter Minute. Aber am Ende ist alles gut gegangen. Es hat mich noch dankbarer gemacht, noch ein bisschen demütiger. Auch die Dankbarkeit den Ärzten gegenüber, die Dankbarkeit dem Universum gegenüber, diesem Grundvertrauen, allem, dass das gut gegangen ist und dass dieser kleine Mensch jetzt in unserem Leben ist und ich ihn begleiten darf. Das, ja, dankbar hat mich das gemacht. Man will sich gar nicht ausmalen, was alles hätte passieren können, verbiete ich mir auch, aber da waren diese Schreckmomente und vor allen Dingen natürlich für meine Tochter und ihren Mann, ist ja klar, aber für mich und für meinen Mann ja natürlich auch. Und ja, dankbar hat mich das gemacht, noch dankbarer. Und dass ich die Zeit mit meinen Enkeln genießen will, möglichst viel Zeit mit denen.
Das kann ich unterstreichen. Gestern waren sie wieder bei mir und dann habe ich auch so gedacht, was man alles so auf sich nimmt, wenn man die auch über Nacht hat und dann Füße und Hände plötzlich im Gesicht und man kann überhaupt nicht schlafen, weil man irgendwie denkt, man weckt die dann auf und bewegt sich. Aber irgendwie ist es auch schön, dass man nochmal so eine andere Art des, ja, Mutterseins ist vielleicht falsch, aber irgendwie dieser Liebe zu einem Kind, dass man das nochmal erleben kann.
Ich finde das, als hätte ich auch so gar nicht erwartet, dass man diese Kinder so abgöttisch liebt. Das hätte ich auch so nicht erwartet.
Das war bei mir auch so. Ich habe auch immer gedacht, es wird eine andere Liebe sein. Und dann hat mich das sehr überwältigt, also im Positiven, dass ich so dachte, nee, für die würdest du genauso sterben.
Ah, natürlich, sofort. Und weißt du, was auch total interessant ist? Meine Mutter, die jetzt wieder eine Generation weiter ist, sagt das Gleiche. Sie hat gesagt, sie hat nicht gedacht, dass sie noch mal so eine Liebe spüren kann für Kinder wie für ihre Urenkelkinder.
Ja, ja. Meine Mami ist auch noch da, hier am Ende der Straße. Und die freut sich auch immer so, wenn sie weiß, dass ich die Kinder habe. Dann sagt sie immer, oh, kommt ihr vorbei?
Ja, meine Mutter kommt dann auch immer.
Ja, also ich glaube, das ist ein Moment, für den man auch sehr dankbar sein sollte, wie du schon sagst, dass man das erleben darf.
Ja.
Und meine letzte Frage an dich wäre noch, das berufliche Glücklichsein haben wir ja schon angesprochen, aber dein persönliches Glück, gibt es da auch noch so Träume?
Also Träume nicht. Mein persönliches Glück ist wirklich meine Familie und dass ich die Zeit habe, meine Bücher zu schreiben. Das macht mich einfach so unendlich glücklich. Und der Austausch mit den Lesern und das Ganze sein, wie es gerade ist, das macht mich so glücklich. Wenn das noch eine Weile anhält, bin ich sehr zufrieden.
Also da sind nicht noch irgendwelche Träume, wo du sagst, dann wäre ich noch glücklich.
Nee, dieses Wenn, dann, das habe ich mir sowieso abgewöhnt. Wenn das und das passiert, dann bin ich glücklich. Nee, ich bin jetzt glücklich, so wie es ist. Und ich weiß es sehr zu schätzen, weil ich halt auch viele Täler durchschritten habe. Und es ist nicht so, dass noch irgendetwas passieren muss, dass ich sagen würde, dann bin ich richtig glücklich. Nee, ich bin jetzt richtig glücklich.
Ja, dann danke ich dir sehr für dieses spannende, tiefsinnige und bereichernde Gespräch, bei dem ich auch sehr viel Neues gelernt habe und erfahren habe, auch ein bisschen über mich selbst. Man ertappt sich ja dann immer bei bestimmten Gedanken. Und ich wünsche dir weiterhin viel Energie und Eingebung bei deinen weiteren Büchern und hoffe, dass du immer wieder so im Schreiben auch deine Erfüllung findest.
Danke, liebe Tanja, und danke, dass ich hier sein durfte.